Wieder möchte ich zwei Geschwister bitten, noch mit uns zu beten.
Vater, hab du Dank, dass wir wieder um dein Wort versammelt sind. Gib uns ganz offene Ohren und ein empfängliches Herz und segne du den Daniel. Amen.
Amen. Amen.
Lieber Vater im Himmel, habe Dank auch für diesen Abend, dass du uns dein Wort schenkst. Du bist das Brot des Lebens und wir dürfen satt werden an deinem Bilde. Habe Dank, dass dein Wort Festungen zerstören kann und dass du es uns gibst, dass wir leben können. Lob sei dir, Herr. Amen.
Amen. Galater 2, Vers 1 bis 6. Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber einer Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, den Angesehenen aber besonders, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche war oder Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Also ganz wichtig, die Apostel in Jerusalem, Petrus, Jakobus, Johannes, wie sie alle heißen, haben Titus nicht genötigt, sich beschneiden zu lassen. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Von denen aber, die in Ansehen standen, was immer sie auch waren, das macht keinen Unterschied für mich. Gott sieht keines Menschen Person an. Die Angesehenen haben mir nämlich nichts zusätzlich auferlegt. Vielleicht noch um des Zusammenhangs willen lese ich weiter. Sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut war, ebenso wie Petrus das für die Beschnittenen, denn der in Petrus zum Apostelamt für die Beschnittenen wirksam war, war auch in mir für die Nationen wirksam. Offensichtlich kam Paulus erst nach 14 Jahren zurück nach Jerusalem. In der Zwischenzeit war Paulus in Syrien, Zilizien, Tarsus und Antiochien. Das ist eigentlich auch, nehmen wir nochmal die erste, das erste Blatt hervor. Das ist im Prinzip in dieser Gegend, war er dann 14 Jahre. Barnabas fand Paulus in Tarsus und nahm ihn nach Antiochien mit. Dort kamen sie regelmäßig in der Gemeinde, in der herausgerufenen Gemeinde zusammen und belehrten die zahlreiche Menge der Gläubigen. Die Gläubigen in Antiochien wurden zum ersten Mal in der Geschichte Christen genannt. Das lesen wir in Apostelgeschichte 11, 26. Hier wird dieser Begriff das erste Mal benutzt. Christen. Solche, die Gläubige sind, werden als Christen bezeichnet. Nachdem der Prophet Agabus eine weltweite Hungersnot prophezeite, beschlossen die Brüder, den Gläubigen in Judäa materiell zu helfen, indem sie Paulus und Barnabas zu den Ältesten von Judäa sandten. Da war also ein Prophet in Antiochien, der Agabus, der hatte die Gabe der Prophetie und der durfte erkennen, dass es eine weltweite Hungersnot gibt. Diese Prophetie hat Paulus ernst genommen. Offensichtlich hatte er diese Prophetie nicht. Paulus hatte vielleicht nicht unbedingt Prophetien, kurzfristige, aber er hatte von Gott eine Schau bekommen, die weit über die Äonen hinausgeht. Das ist noch etwas ganz anderes. Aber hier dürfen wir sehen, es gibt innerhalb der Gemeinde, gibt es ganz verschiedene Aufgaben. Und die einen haben die Aufgabe auch der Prophetie, wobei Prophetie nicht nur das Voraussagen eines Ereignisses ist, das jetzt bevorsteht. Prophetie ist auch eine Gabe, die uns ermöglicht, gewisse Zustände zu erkennen, um dann die richtigen Worte zu finden. Ich möchte ein Beispiel machen. Wenn ich in der Seelsorge mit jemandem zusammen spreche und dann redet man so ein bisschen über eine Angelegenheit und wenn ich dann die Gabe der Prophetie habe, dann kann es sein, dass ich plötzlich merke, dass ich eine ganz bestimmte Frage stellen muss, um auf den wunden Punkt zu kommen. Ich habe mal gehört von einer Frau, die war auch seelsorgerlich tätig und die hat dann mit jemandem zusammen geredet über die Probleme und man kam einfach nicht so recht auf den Grund. Und plötzlich spürte die Frau, ich muss fragen, ob die betroffene Person eigentlich verheiratet ist. Und dann stellte sich heraus, dass sie gar nicht verheiratet war. Sie lebte zwar noch mit einem Partner zusammen, aber sie war gar nicht verheiratet. Also irgendwie spürte die innerlich, jetzt muss ich diese Frage stellen und dann wurde etwas offenbar, was feinsäuberlich zugedeckt wurde. Und dann konnte man das Problem auch angehen. Und das hat auch etwas mit Prophetie zu tun. Der Prophet Agabus hatte also vorhergesehen, dass es eine große Hungersnot gibt. Und diese Prophezeiung hatte dann bewirkt, dass die Brüder beschlossen, die Gläubigen in Judäa materiell zu unterstützen. Die Gläubigen in Jerusalem und Judäa waren ärmer dran als die Gläubigen in Antiochien und in Galatien. Und deshalb haben sie dann auch gesammelt. Das hat Paulus mehrmals gemacht. Er hat gesammelt für die Armen in Jerusalem. Und da sehen wir, diese Prophezeiung des Agabus hat einen ganz bestimmten Grund gehabt. Also es ging darum, aufgrund dieser Prophezeiung dann auch die richtigen Schlüsse zu ziehen und die richtigen Maßnahmen einzuleiten. Mit dieser Prophezeiung konnte also den Gläubigen in Judäa geholfen werden. Ich glaube, es war auch Agabus, der dann dem Paulus prophezeite, dass er in Jerusalem dann später gefesselt wird. Und quasi Agabus wollte ihm ganz klar sagen, also wenn du nach Jerusalem gehst, dann wirst du gebunden. Und das hat Paulus nicht gehindert. Er hat gesagt, und wenn ich in Jerusalem sterben muss, ich gehe trotzdem hin. Er war sich seiner Sache gewiss. Barnabas war ein Levit aus Zypern, der ursprünglich Josef genannt wurde. Wir lesen in Apostelgeschichte 4, 36 das erste Mal etwas von ihm. Apostelgeschichte 4, 36. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, der war also aus dem Stamm Levi, ein Zyperer von Geburt, der ist also in Zypern aufgewachsen als Levit und der kam damals auch nach Jerusalem und kam da zum Glauben. Der Name kann also Sohn übersetzt werden, Sohn des Trostes, des Zuspruchs, aber auch Sohn des Prophezeiens oder des Ermahnens. So kann er auch übersetzt werden. Der Barnabas war ein Prophet und Lehrer in Antiochien, gleichzeitig aber auch Begleiter des Paulus. Die haben also oft zusammengearbeitet. Barnabas war auch der Onkel von Johannes Markus. Johannes Markus war auch eine Zeit lang ein Mitarbeiter und dann gab es eine Auseinandersetzung zwischen Barnabas und Paulus wegen diesem Markus, weil Paulus den Eindruck hatte, also Markus können wir nicht mehr mitnehmen, der ist nicht so ganz voll bei der Sache. Also der, wenn man fürs Evangelium kämpft, dann muss man bereit sein, in den Tod zu gehen, man muss alle Unannehmlichkeiten auf sich nehmen und Markus war da einmal nicht so ganz dabei und dann hatte Paulus gleich das Gefühl, der passt nicht zu uns. Und Barnabas dachte, nein, der passt trotzdem und das führte dann eben zur Trennung. Das lesen wir in Apostelgeschichte 12, 49. Titus war ebenfalls ein Begleiter und Mitarbeiter des Paulus. Er war Grieche. Im Gegensatz zu Timotheus. Timotheus hatte eine jüdische Mutter und einen griechischen Vater. Und heute Nachmittag in der Fragestunde haben wir noch darüber gesprochen, warum Paulus den Timotheus beschnitten hatte. Und ich vermute, dass die Beschneidung des Timotheus deshalb sinnvoll war, weil er eine jüdische Mutter hatte und wenn er beschnitten war, hatte Timotheus größere Vollmacht, größere Autorität auch gegenüber den Juden. Also nicht, es war nicht so, dass Timotheus beschnitten werden musste, um errettet zu werden oder irgendwas in diese Richtung, sondern allein wegen den Juden, so lesen wir auf jeden Fall.
Herr Jostrand, das hat noch gesagt, das ist
umstritten. Stimmt das nicht? Dann habe ich eine falsche Stelle aufgeschrieben. Moment mal.
Es geht gar nicht bis
49.
Es geht gar nicht bis
14. Kolosser 4. 1549.
1549?
Ja. 1549. Ah, dann habe ich es falsch gesagt. 1549, ja.
Nein, geht auch nicht.
Geht auch nicht? Mhm. Dann habe ich es falsch aufgeschrieben. Ja, dann habe ich es bei mir falsch aufgeschrieben. Musste ich nochmal nachschauen. Es hat auf jeden Fall mal eine Auseinandersetzung gegeben zwischen
beiden. Also 35.
35.
Mhm.
Ja, lesen wir das schnell. Apostelgeschichte 15, 35.
Ja.
Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochia und lehrten und verkündigten mit vielen anderen das Wort des Herrn. Nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jener Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben und sehen, wie es ihnen geht. Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen. Also er hat sich da mal, ist von ihnen weggewichen aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht fühlte er sich nicht so gut oder hatte Angst oder was auch immer und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Und das war für Paulus quasi ein Grund, dieser Mitarbeiter ist nicht hundertprozentig zuverlässig, und Barnabas dachte, nein, wir können nicht immer ganz so, wenn mal einer eine schwache Stunde hat, gleich so hart sein. Das passt ein bisschen zu Paulus, er war natürlich ein harter Kerl in der Sache, und von daher, aber Markus wird dann in einem anderen Brief noch einmal genannt, also er war trotzdem dann später ein treuer Mitarbeiter. Er war nützlich, ja. Irgendwie, obwohl es hier zur Auseinandersetzung gekommen ist. Titus war also ein Grieche, soweit ich weiß, ein hundertprozentiger Grieche, während dem eben Timotheus zur Hälfte Jude war. Und er wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen, obwohl er Grieche war. Sein Name bedeutet zuwertender, das heißt Strafe oder Lohn zumessender. Er ist einer, der Strafe oder Lohn zumisst, von seinem Namen her. Titus erhielt viel später als Mitarbeiter auch einen persönlichen Brief von Paulus, den Titusbrief. Der Name Titus sagt euch vielleicht sonst noch etwas in einem geschichtlichen Zusammenhang. Ja, römischer Feldherr, er hat im Jahre 70 nach Zeitrechnung hat er Jerusalem erobert, und die Eroberung Jerusalems war eine ganz grausame Sache. Also wenn wir noch einmal vom Namen hergehen, Strafe oder Lohn zumessender, da war also der römische Feldherr Titus, natürlich nicht der Mitarbeiter von Paulus, wurde seinem Namen in grausamer Weise gerecht, indem er die Stadtbevölkerung von Jerusalem, denen schwerste Strafen verordnete. Frauen und Kinder wurden geschändet, versklavt und umgebracht, und tausende Männer wurden gekreuzigt. Also die Eroberung im Jahre 70 durch Titus war eines der grausamsten Eroberungen, die es je gegeben hat. Ganz, ganz furchtbar. Dann Vers 2. Ich zog aber einer Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, den Angesehenen aber besonders, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Nach der Enthüllung, nach der Offenbarung wurde Paulus klar, dass er wieder nach Jerusalem gehen sollte. In vielen Fällen ist uns ein bevorstehender Weg verhüllt. Wir wissen nicht, ob es da lang geht oder da lang geht. Wir können nicht sagen, welchen Weg wir geführt werden. Doch wenn Gott die Hülle wegnimmt, dann dürfen wir den nächsten Schritt erkennen. Und das war hier bei Paulus auch so. Paulus bekam eine Enthüllung. Ja, jetzt wurde klar, wir gehen wieder nach Jerusalem. Wahrscheinlich kam es auch durch diese Prophezeiung des Agabus, kam es dazu, dass er spürte, auf irgendeine Weise, wir gehen jetzt nach Jerusalem. Durch das Evangelium der Gnade werden uns die innersten Absichten und die letzten Ziele Gottes enthüllt. Also, das Evangelium enthüllt uns die letzten Absichten, die innersten Absichten und die letzten Ziele Gottes. Und das ist etwas ganz Besonderes. Jetzt möchte ich vielleicht noch auf einen Unterschied hindeuten zwischen Enthüllung, Apokalypse und Offenbarung. Da weiß ich das griechische Wort nicht. Da gibt es einen Unterschied. Der Unterschied ist folgender. Wenn ich in einem Raum, der dunkel ist, eine Statue enthülle, dann ist zwar die Statue enthüllt, aber wir können die Statue noch nicht erkennen, weil uns das Licht noch fehlt. Sobald das Licht angeht, dann sehen wir die Statue. Und so ist es auch bei der Enthüllung, bei der Offenbarung Jesu Christi, also beim letzten Buch in der Bibel. Dieses letzte Buch ist eigentlich eine Enthüllung. Hier wird etwas enthüllt. Aber damit wir verstehen können, was damit gemeint ist, brauchen wir Licht. das Licht des Geistes. Und das ist, wir wissen, wenn ihr einmal im Hauskreis die Offenbarung durchgenommen habt oder wenn ihr mal für euch selber die Offenbarung gelesen habt, dann wisst ihr, wie schwer es ist, dieses Buch zu verstehen. Also wir brauchen Licht, um dieses Buch zu verstehen. Und wenn wir dieses Licht haben, dann kommt es zu einer Offenbarung. Und die Offenbarung ist eigentlich mehr als eine Enthüllung. Gott, also Paulus, ging nach Jerusalem, um dort den Angesehenen das Evangelium, das er den Nationen predigt, vorzulegen. Er war also bereit, er wollte das, was er den Nationen predigt, wollte er den Aposteln in Jerusalem einmal erläutern. Und dieses Evangelium, das er den Nationen predigt, dieses Evangelium wird in Vers 7 das Evangelium für die Unbeschnittenen benannt. Das heißt, das Evangelium wurde definiert in Bezug auf die Adressaten und hatte ein anderes Schwergewicht wie das Evangelium für die Beschnittenen. Da sind die Schwergewichte, die sind unterschiedlich gelegt. Sonst hätte Paulus dieses Evangelium nicht besonders erwähnen müssen. Paulus hat das Evangelium der Gnade direkt vom Herrn empfangen. Er hat es also nicht irgendwie von einem Menschen bekommen, sondern direkt vom Herrn. Und er hat die Menschen nicht gefragt, ob sie mit dieser Botschaft einverstanden wären, um dann diese Botschaft inhaltlich noch anzupassen. Nein, er hatte absolute Gewissheit, dass dieses Evangelium die ganz zentrale Botschaft für den Leib Jesu Christi ist. Obwohl Paulus nicht auf die Zustimmung der Apostel in Jerusalem angewiesen war, stärkte das Einverständnis der Angesehenen Paulus ganz wesentlich den Rücken. Also durch das, dass er den Aposteln sagen konnte, ich predige das und das in den Nationen und die sagten, jawohl, das ist gut, war er wirklich gestärkt. Er konnte dann eben auch, mit dieser Stärkung konnte er gegenüber den Galatern auftreten und sagen, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, ist auch von den Aposteln in Jerusalem abgedeckt. Und das ist natürlich ein zweiter Zeuge, der sehr, sehr wichtig ist. Dieser zweite Zeuge bestätigte die Stoßrichtung des Apostels Paulus, dass Paulus nicht ins Leere lief. Und wir werden in Vers 14 werden wir noch die Auseinandersetzung sehen, noch ein bisschen näher anschauen, die stattfand zwischen Paulus und Petrus. Und Paulus hat Petrus wirklich hart kritisiert. Und obwohl Petrus stark kritisiert wurde, war es nicht so, dass Petrus jetzt wegen dieser Auseinandersetzung nicht hinter Paulus gestanden wäre. Wir lesen in 2. Petrus 3, 15 folgendes. 2. Petrus 3, Vers 15 bis 16. Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen. Also musste sogar Petrus bekennen, es ist einiges schwer zu verstehen, das kann man nicht einfach so schnell runterschlucken wie eine Milch, sondern das ist hartes Brot, das zuerst gekaut werden muss, das verarbeitet werden muss, darüber muss man nachdenken. Und was hat das zur Folge? Die Unwissenden, die Ungefestigten verdrehen dann das, was sie gehört haben von Paulus, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben. Und wisst ihr, diese Stelle ist für mich ganz wichtig. Durch dieses Zeugnis des Apostels Petrus, wir werden eigentlich alle Briefe des Apostels Paulus vom Geiste Gottes legitimiert. Petrus, der ein ganz naher Jünger des Herrn Jesus war, hat also die Briefe des Apostels Paulus legitimiert als Wort Gottes. Und es ist etwas Schönes, wenn man sieht, obwohl Petrus von Paulus stark zurechtgewiesen wurde, kommt das hier in diesem Brief überhaupt nicht zum Ausdruck. Im Gegenteil, er sagt, dem Apostel Paulus wurde eine ganz besondere Weisheit gegeben. Und quasi, es gibt zwar einiges, was schwer zu verstehen ist, aber Paulus hat eine besondere Weisheit und seine Briefe sind äußerst kostbar. Das sagt er indirekt mit dieser Stelle. Und wir sehen hier auch, wie Petrus hier die Demut behielt, die Demut eben nicht auf dieses Erlebnis zurückzugreifen und jetzt Paulus noch eins unten rein zu schmieren und zu sagen quasi, ja, der hat mich beleidigt, jetzt sage ich auch mal den anderen, dass Paulus eben nicht so ganz ist. Nein, so nicht. Also bei uns ist es ja so, wenn wir mal zurechtgewiesen werden oder beleidigt werden, dann wissen wir das sehr lange in unserem Hinterkopf und wenn wir dann wieder in Kontakt kommen mit dieser Person, dann sind wir eher ein bisschen kühl und stellen überhaupt diese Person ein bisschen in Frage und so und wir hätten dann von Natur aus nicht die Freiheit, das zu schreiben, wie hier Petrus von Paulus geschrieben hat. Also Petrus hat das, diese Kritik entgegengenommen und hat keine Bitterkeit mehr im Herzen später über diese Sache. Und darin ist er uns auch ein ganz großes Vorbild. Vers 3. Aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und gerade diese Tatsache unterstreicht die Stoßrichtung des Paulus ganz besonders. Etliche verunsicherten die Galater, indem sie ihnen klarmachen wollten, wenn ihr errettet werden wollt, müsst ihr euch unbedingt beschneiden lassen. Ihr müsst unbedingt gute Werke tun und das Gesetz vom Sinai einhalten, sonst könnt ihr nicht errettet werden. Wenn nun Titus von den angesehenen Aposteln in Jerusalem nicht gezwungen wurde, sich beschneiden zu lassen, wie viel weniger darf man dann die Galater und alle anderen unbeschnittenen Nationen dazu nötigen? Das geht doch nicht. Wenn die Apostel in Jerusalem es nicht für nötig fanden, den Titus zu beschneiden, dann kann man doch nicht kommen und sagen, aber die Galater müssen sich beschneiden lassen. Auch in Jerusalem versuchten einige ehemalige Pharisäer die Gemeinde davon zu überzeugen, dass die Gläubigen aus den Nationen beschnitten werden müssten. Apostelgeschichte 15, Vers 5, da lesen wir Folgendes. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns, und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch ihr zu tragen vermochten. Also hier auch ganz klar die Aussage von Petrus, keine Beschneidung der Nationen. Also Paulus hatte totale Rückendeckung. Und nun kommt etwas sehr Ernstes, Vers 4.
Darf ich schon was dazu sagen?
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe gerade so spontan gedacht, das muss ja beinahe frustrierend gewesen sein für diese Anhänger der Sekte der Pharisäer.
Ja.
Dass der Petrus so locker flockig gesagt hat, das Gesetz ist ein Joch.
Ja.
Das ist doch ihr auch nicht zu tragen vermöchtet, ja. Aber sie waren alle Anhänger vom Gesetz.
Ja, ja, ja. Also das war ja hart. Und das gab dann wahrscheinlich auch innere Spannungen, die noch weiterliefen. Und ich bin so froh, dass hier die Apostel eine klare Linie hatten. Ja. Jetzt kommt Vers 4. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Aha, falsche Brüder. Falsche Brüder sind ein ganz großes Problem. Falsche Brüder waren und sind immer eine Gefahr. Sie werden vom Feind in die Gemeinde eingeschleust, um die Gläubigen zu versklaven. Wie machen sie das? Wie versklaven sie die Gläubigen? Was meint ihr? Wie kann man die Gläubigen versklaven? Ja, genau. Man stellt viele Regeln auf und dann hat man so eine Kontrollfunktion. Man kann genau schauen, wer welche Gesetze einhält und wer welche Gesetze nicht einhält. Und wehe, wenn jemand dann etwas nicht einhält, dann wird die entsprechende Person herzitiert und sagen, was ist da los? Und ich glaube, du musst mal wieder recht Buße tun und du musst dir wieder mal recht auf die Knie gehen und du musst mal bei mir wieder in die Seelsorge gehen und überhaupt, du musst mal deine Seele ganz ausziehen von mir. Kennen wir das? Wenn falsche Brüder die Menschen unter das Gesetz stellen können, dann sind diese versklavt und haben ihre Freiheit verloren. Gläubige, die sich unter das Gesetz gestellt haben, benötigen ihre ganze Kraft für die Einhaltung des Gesetzes und verlieren dadurch gleichzeitig die Sensibilität auf das Wirken des Geistes. Also, noch einmal, wenn ich meine ganze Kraft einsetzen muss, die Regeln der Gemeinde einzuhalten, das, was die falschen Brüder hineinbringen und sagen, also das muss sein und das muss sein und in einer anständigen Gemeinde läuft es so und so und so und dann wird peinlich darauf geachtet, dass es alle so machen, dann braucht man seine ganze Kraft, um dieses Gesetz, diese Regeln einzuhalten und man verliert die Sensibilität auf das Wirken des Geistes. Man ist nicht mehr auf Jesus Christus ausgerichtet. Man schaut ihn nicht mehr an und freut sich über sein Wesen und über seine inneren wunderbaren Eigenschaften.
Wie?
Ja, die fehlt dann auch. Man wird hart, unbarmherzig. Das kommt alles dazu. Ja. Das Denken ist versklavt. Also wer sich unter Regeln, unter Gesetze stellen muss, um dann irgendwie gerettet zu werden, dessen Denken wird versklavt. Das ganze Denken wird dann unter dieser Ausführung des Gesetzes hineingestellt und ist dann versklavt. Weil es sich auf die Einhaltung der äußeren Verhaltensweisen und Traditionen konzentrieren muss. Dabei erkennt jeder ehrliche Anwender auch die eigene Unfähigkeit. Wenn man ehrlich ist, merkt man, ich bin unfähig. und sucht infolgedessen Hilfe bei den Gesetzeslehrern, bei den falschen Brüdern oder Pseudoseelsorgern. Dadurch erhalten diese Macht über die Hilfesuchenden, und das ist letztlich das Ziel der falschen Brüder. Was sind die Merkmale von falschen Brüdern? Es ist wichtig, dass wir diese Merkmale kennen. Das ist ganz praktisch. Manchmal werden falsche Brüder erst sehr spät erkannt. Falsche Brüder, sie stehen nicht in der Wahrheit, nicht in Christus. Sie sind auch nicht ganz wahr. Sie versuchen immer, eine Maske zu tragen. Sie versuchen, ihr Leben von der besten Seite zu zeigen und alles zu beschönigen. Falsche Brüder suchen ihre eigene Ehre. Es geht ihnen darum, dass sie selber Ehre finden. Sie wollen die Gläubigen in die Abhängigkeit von ihrer Person und oder von ihrem System führen. Diese falschen Brüder haben oft ein ausgeklügeltes System und man will die anderen in eine Abhängigkeit von diesem System hineinführen. Falsche Brüder verharren nicht in priesterliche Fürbitte, sondern sie weisen nur auf alle Missstände hin. Wisst ihr, ich bin manchmal zutiefst traurig, wie ich sehe, dass es Geschwister gibt, die weisen nur auf alle Missstände hin, die es gibt in der Gemeinde, in der Welt und prangern alles an. Aber ich sehe bei ihnen nie ein priesterliches Fürbittegebet. Ich sehe bei ihnen nie, dass sie in den Riss treten, wie ein Mose in den Riss trat vor Gott und sagte, Gott, du kannst jetzt dein Volk nicht vernichten. Oder lösche du mich aus dem Buch aus, wenn du ihre Sünden nicht vergibst. Mose ist in den Riss getreten. Daniel ist in den Riss getreten. In Daniel 9 lesen wir, wie er im Gebet für sein Volk eingestanden ist. Wann sind wir das letzte Mal für unser Volk im Gebet eingestanden? Wann haben wir die Fehler und die Nöte von Geschwistern gesehen und haben sie vor unseren Gott gebracht, statt ständig bei den anderen zu sagen, hast du wieder gesehen, was da schiefgelaufen ist? Machen wir es doch anders. Wenn wir sehen, dass etwas schief läuft, bringen wir doch das zuerst einmal innerlich vor unseren Gott. Und dann prüfen wir ganz genau, ob es einen Sinn hat, das weiter zu sagen. Manchmal muss man ja etwas weiter sagen, um vor etwas zu warnen. Aber in vielen Fällen ist es gar nicht nötig. In vielen Fällen können wir es einfach wie Priester vor das Angesicht Gottes bringen und sagen, Herr, du siehst, da ist eine Sünde und ich bringe dir das hin, Herr, schenk, dass das in Ordnung kommen darf. Und wenn es sein muss, dann gib du mir die richtigen Worte, dass ich da vielleicht auch etwas sagen kann, aber dann bitte die Leute direkt ansprechen und nicht hintendurch. Also, falsche Brüder sind nicht solche, die priesterliche Fürbitte tun, die in den Riss treten. Sie sind solche, die alles aufdecken und das ist schlecht und das ist schlecht und das muss runtergerissen werden. Wir haben keine geistliche Gesinnung. Falsche Brüder streben nach Machtpositionen. Sie sind Meister der Fälschung. Das heißt, sie können perfekt Unechtes als echt hinstellen. Es gibt ja heute die künstlichen Blumen. Die sind noch ganz praktisch, weil sie nie verwelken. Aber das darf ich einem Gärtner nie sagen. Nein, ich habe natürlich an den natürlichen Blumen auch viel mehr Freude. Aber man stellt diese Blumen her und wenn man ein bisschen von Ferne sieht, das ganz echt aus. Erst wenn man ganz nahe rangeht, merkt man, die sind unecht. Oder man merkt auch, dass sie unecht sind, wenn sich die nicht verändern. Sie verändern sich nicht. Die Falschen verändern sich nicht. Das, was lebendig ist, verändert sich. Das wächst. Das entfaltet sich. Ganz wichtig. Das wächst. Und sie sind Meister darin, Unechtes als Echtes darzustellen. Ich staune manchmal, wie die katholischen Kardinäle und Bischöfe unglaublich gut Demut vormachen können, indem sie dann eben flach vor dem Papst auf dem Boden hinliegen, aber innerlich haben sie ein Herz, das nach Macht giert. Man kann Demut auch sehr gut kopieren und nach außen hin darstellen. Es gibt ja auch eine lustige Begebenheit in Sachen Demut. Adolf Heller hat einmal zu meinem Großvater gesagt, du Arthur, ich bin so stolz auf meine Demut. Hat ein Kern Wahrheit. Es ist lustig. Es ist ja ein Widerspruch in sich selbst. Man kann nicht stolz sein auf Demut. Aber wie viele Gläubige sind manchmal ein bisschen stolz auf ihre Demut und merken nicht, dass sie im gleichen Moment in den Hochmut rutschen. Weil die falschen Brüder Christi Geist nicht haben, können sie nur beobachten, sie können nur mit ihren äußeren Augen beobachten und äußerliche Verhaltensweisen imitieren. Also sie beobachten zum Beispiel, wie sich ein Petrus verhält, wie sich Jesus verhalten hat und denken, aha, der verhält sich so und so, also versuche ich, ihn nach außen hin kopieren und genau das Gleiche zu machen. Und wir wissen aus der Bibel, dass es nie um eine äußere Kopie gehen kann. Es geht immer darum, dass alles, was nach außen geschieht, muss ihren Ursprung im Inneren haben und vom Inneren her ist immer etwas anderes oder oft etwas anderes richtig. Nehmen wir nur einmal die Bibel. In der Bibel, im Alten Testament, als das Volk Israel in der Wüste war und sie von den Schlangen gebissen wurde, wurde eine eherne Schlange aufgestellt und man musste diese eherne Schlange anschauen und dann musste man nicht sterben. Und nun, die Handlung war klar, man hat diese eherne Schlange aufbewahrt und wenn jetzt die gesagt haben, damals haben wir eine gute Erfahrung gemacht, indem ich die eherne Schlange angeschaut habe. Das heißt, mit anderen Worten, weil es damals gestimmt hat, wird es auch in aller Zukunft stimmen. Und was hat das Volk Israel aus dieser ehernen Schlange gemacht? Ein Götze. Und so geschieht es oft, auch in Gemeinden. Man hat ein System gefunden, das sich bewährt hat. Und dann versucht man, die äußeren Formen dieses Systems einzufrieren, aufrecht zu erhalten, ja nicht zu verändern, weil sich ja das damals bewährt hat, dabei wäre jetzt etwas anderes dran, weil die Zeit anders ist. Es ist in der Bibel immer so, es hat sich immer alles verändert. Die Gemeinde hat sich verändert. Das Erscheinen, wie Jesus, wie Gott sich geoffenbart hat, das hat sich geändert, fortlaufend geändert. Und wenn wir versuchen, äußere Regeln und Verhaltensweisen zu kopieren, dann sind wir immer auf dem falschen Dampfer. Wir müssen unbedingt die innere Gesinnung der Liebe, der Barmherzigkeit und Gnade, die müssen wir nachahmen. Und wenn wir die Gnade nachahmen, dann wird sich die Gnade in mir anders auswirken als bei Tobias. Die wird sich anders auswirken. Die Gnade in dir wirkt sich in einer ganz bestimmten Weise aus und die ist richtig. Und die Gnade in mir wirkt sich ein bisschen anders aus. Und in jeder Gemeinde wirkt sich die auch ein bisschen anders aus, wenn es gesund läuft. Also sie kopieren. Bewusst oder unbewusst merken sie, dass ihnen etwas fehlt und dieses Bewusstsein hat dann häufig Eifersucht zur Folge. Sie sind eifersüchtig, weil die anderen etwas haben, was sie nicht haben. Menschen, die der Eifersucht Raum geben, werden versuchen, die anderen zu schädigen, indem sie schlecht reden über sie, sie schlecht machen, sie werden versuchen, ihre eigene Leistung in den Vordergrund zu schieben. Die eigenen frommen Leistungen geben zwar den Anschein der Geistlichkeit, es handelt sich dabei aber nur um kopierte Verhaltensweisen mit egoistischen Motiven. Also man kopiert eine Verhaltensweise, aber das Motiv ist eigentlich, man möchte möglichst gut dastehen. Man möchte möglichst gut dastehen. Also wenn ich zum Beispiel das Verhalten Jesu kopiere und sage, so jetzt wasche ich meinen Brüdern und Schwestern die Füße und will damit zum Ausdruck bringen, ich mache genau das Gleiche, ich bin genau gleich geistlich wie mein Herr Jesus, dann muss das nicht unbedingt richtig sein. Die Füße der anderen waschen, das kann ganz anders auch zum Ausdruck kommen. Das kommt in einer Gesinnung zum Ausdruck. Und diese Gesinnung kann dann einmal bedeuten, jetzt reinige ich die Toilette, jetzt putze ich mal dem die Schuhe, oder jetzt mache ich dem irgendeine Hilfeleistung, die ich vielleicht nicht so gerne mache. Diese Gesinnung, die macht sich einmal so bemerkbar und einmal so. Jedes Mal anders, aber es ist immer die gleiche Gesinnung, nämlich die Gesinnung, sich selbst zu erniedrigen, und zwar im Herzen, nicht nach außen hin, und die Bereitschaft zu haben, dem anderen zu dienen mit irgendeiner Sache, die wir vielleicht gar nicht gerne machen oder die unsere Ehre vielleicht schmälern. Bei der geistlichen Motivation wird nur die Ehre Gottes und das Wohl des anderen gesucht. Also man sucht nicht mehr seine eigene Ehre, auch nicht die fromme Ehre. Die eigene Macht und Größe spielt eigentlich beim Geistlichen absolut keine Rolle mehr. Wenn ich ganz geistlich bin, dann ist es mir eigentlich egal, ob ich wertgeschätzt werde, ob ich anerkannt werde, ob ich geehrt werde oder nicht. Natürlich schmerzt es, wenn ich verachtet werde, wenn ich keine Anerkennung bekomme, wenn mir gar niemand Ehre gibt, dann schmerzt das. Aber wenn ich ganz geistlich bin, bin ich darauf gar nicht angewiesen. Der geistlich gesinnte Mensch ist von Herzen demütig, wie Jesus war. Er erniedrigt sich selbst, der geistlich Gesinnte erniedrigt sich selbst. Und dann will ich noch die wunderbare Stelle aus 2. Samuel 6, 22 lesen. Hier hat David etwas ganz Besonderes entdeckt, 2. Samuel 6, 22. Die Vorgeschichte kennen wahrscheinlich die meisten. David freut sich, dass die Bundeslade nach Hause kommt. Er tanzt vor der Bundeslade und er benimmt sich halt ein bisschen vielleicht kindisch. Und seine Frau Michal tadelt ihn. Also quasi, er soll sich doch schämen. Als König kann man sich doch nicht so aufführen. Und dann sagt er den entscheidenden Satz in Vers 22. Und ich will noch geringer werden als diesmal, will niedrig werden in meinen Augen, aber bei den Mägden, von denen du sprichst, bei ihnen werde ich in Ehren stehen. David hat erkannt. Er hat erkannt, dass das etwas ganz, ganz Wertvolles ist, wenn man niedrig wird in seinen eigenen Augen. Ich will noch geringer werden. Ich will noch bedeutungsloser werden. In meinen Augen will ich gering werden. Das ist geistliche Gesinnung. In meinen eigenen Augen, nicht quasi zum Schein vor den anderen. Ja, ich bin ein ganz armer Sünder und dann muss ich das allen anderen sagen und sagen eben, wie ich nicht mit meinem Leben nicht fertig werde und so weiter und so fort. Um den anderen zu zeigen, wie demütig das ist. Nein, es geht um die Demut des Herzens. Und gerade diese Gesinnung, die Niedrigkeitsgesinnung lässt uns von uns selbst frei werden. Dadurch ist man auch kein Sklave des Egoismus mehr. All jeder, der Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde, gemäß Johannes 8, 34. Wenn falsche Brüder die Freiheit beobachten, dann geschieht das mit dem Ziel, Handlungen, die nicht den gesetzlichen Verordnungen entsprechen, aufzudecken, um die geistlichen Brüder zu schädigen, anzuklagen und wenn möglich wieder unter Gesetz zu versklaven. Um frei zu werden, muss man die Wahrheit und somit Christus kennen. Und dabei spielt auch das persönliche Wahrwerden eine ganz entscheidende Rolle. Werden wir doch wahr vor uns selbst. Machen wir uns doch nichts mehr selber vor. Machen wir doch auch nichts mehr den Geschwistern vor. Und machen wir auch unserem Herrn nichts mehr vor, der weiß sowieso alles. Aber wir sind manchmal so naiv, dass wir denken, wir könnten unserem Herrn noch etwas vormachen. Und wenn wir ganz wahr werden, total wahr, und einfach auch zu Dingen stehen können, die unangenehm sind, und das vor den Herrn bringen können, das auch sagen können, den Geschwistern, es ihnen sagen kann, du, ich habe hier ein Problem, mit dem werde ich nicht fertig. Das ist für mich ein Problem und bete doch mal für mich. Ihr glaubt nicht, was für Energien freigesetzt werden innerhalb einer Gemeinschaft, wenn die Glieder untereinander wahr sind, also gerade innerhalb eines Hauskreises ist das für mich ganz zentral und wichtig. Wenn wir innerhalb eines Hauskreises einfach nur versuchen, den Schein zu wahren und ja nicht über die persönlichen Probleme zu reden, dann blockieren wir uns irgendwie. Es ist so wichtig, dass wir offen sein können und dem anderen auch sagen können, du, mit dem habe ich ein Problem, da werde ich nicht fertig damit, bet doch mal mit mir darüber, bet für mich. Und wenn das geschehen kann, wenn wir die Demut haben, in einem vertrauten Kreis offen zu sein, dann werden Energien frei. Gewaltig. Da gibt es Männer, immer wieder höre ich von Männern, die im Internet surfen und dann auf den Sexseiten landen. Und sie müssen das verheimlichen. Und wenn so ein Mann einmal sagen könnte zu seinem Bruder, du, ich habe da ein Problem, bitte bete mit mir, bete mit mir. Dann wäre das die Grundlage für Heilung. Ist so wichtig, dass wir das tun, dass wir die Demut dazu haben, so etwas zu tun. Wahr werden. Werde ich wahr gegenüber Christus, gegenüber mir selbst, gegenüber den anderen? Wahre Menschen haben aufgehört, sich selbst zu betrügen und sie tragen keine Maske mehr. Und ihr werdet die Wahrheit kennen und die Wahrheit wird euch befreien, steht in Johannes 8, Vers 32. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wer vom Geiste Gottes geleitet ist, ist in der Freiheit. Und in Galater 5, 1 lesen wir, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Stehet nun fest und lasset euch nicht wiederum unter einem Joche der Knechtschaft halten. Und er sagt das ja den Galatern, die sich wieder unter Gesetz geben wollten. Das ist ein Joch der Knechtschaft, ein Joch der Sklaverei und ihr seid doch frei gemacht. Nutzt diese Freiheit. Absolut frei ist nur derjenige, der ein Sklave Gottes geworden ist. Als Freie und nicht die Freiheit als Bedeckung der Übelhaftigkeit habende, sondern als Sklaven Gottes. Also nicht, dass wir die Freiheit benutzen, um zu sündigen. Wenn wir das tun, dann haben wir die Freiheit nicht begriffen. Dann sind wir nicht frei. Frei sind wir, wenn wir uns auf den Herrn konzentrieren und uns von ihm beschenken lassen und auch bereit sind, einfach demütig zu werden, bedeutungslos zu werden und trotzdem zu wissen, du, Vater, hast mir eine Identität geschenkt, du hast mir Anerkennung geschenkt, die so groß ist, dass ich jetzt so frei bin, auch ganz klein und bedeutungslos zu werden. Amen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir in die Freiheit hinein berufen worden sind, dass du uns frei gemacht hast, auch von uns selbst, Schenk, dass wir diese Freiheit ausleben dürfen, dass wir sie in richtiger Weise nutzen dürfen, dass wir in unseren Gedanken und in allem Handeln so frei werden, dass wir nur noch der Liebe dienen können. Wir danken dir für deine Güte und deine Gnade. Amen. Vom angefangenen Lied 26 singen wir noch die beiden letzten Verse 4 und 5. 26, 4 und 5.